Heute ist Mittwoch, der 11.06. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über die Situation in Los Angeles. Da ist einiges los, vor allem wegen Trumps Autoritarismus. Dann geht's weiter mit der Diskussion über eine mögliche Wehrpflicht in Deutschland und dann schauen wir uns gemeinsam mal den Verfassungsschutzbericht 2024 an und warum Rechtsextremismus immer noch die größte Gefahr in Deutschland ist. Und dann brauchen wir sie alle, die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wir beginnen in Los Angeles. Seit Freitag kommt es dort zum massiven Protest, nachdem die US-Einwanderungsbehörde, ICE genannt, Razzien gegen Migrantinnen durchgeführt hat. Die Migrantinnen, die wurden dabei festgenommen und ihnen droht die Abschiebung aus den USA. Ja, und da gab es dann auch schon einzelne Ausschreitungen zwischen Demonstrantinnen und den Sicherheitskräften, die teilweise ziemlich gewaltvoll waren. Dadurch ist dann US-Präsident Donald Trump auf die Idee gekommen, mindestens 2000 Soldatinnen der Nationalgarde nach Los Angeles zu entsenden. Ja, und am Montagabend wurde die Zahl der Nationalgardistinnen dann noch einmal erhöht und der Pentagon-Sprecher Sean Parnell hat erklärt, dass weitere 2000 Soldatinnen der Nationalgarde und 700 Marinesoldatinnen nach Los Angeles geschickt werden sollen. Ja, die haben da jetzt die Aufgabe, die Bundesmitarbeiterin und das Bundeseigentum zu schützen. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der sagt allerdings, das brauchen wir hier gar nicht und das funktioniert auch überhaupt nicht. Das ist nämlich eigentlich gar nicht erlaubt, dass hier Nationalgardistinnen ohne seine Zustimmung entsendet werden. Das amerikanische Recht sieht nämlich vor, dass jeder Bundesstaat in den USA eine eigene Nationalgarde hat und die ist normalerweise dem jeweiligen Gouverneur und eben nicht der US-Regierung unterstellt. Nur in außergewöhnlichen Situationen wie Kriegen oder nationalen Notfällen kann die Nationalgarde dem US-Präsidenten unterstellt werden. Und siehe da, Trump sagt, Leute, ich habe hier doch einen Notfall. Verweis auf Title 10, dem US-Kodex, da behauptet er, es gäbe eine Rebellion oder zumindest eine ernstzunehmende Bedrohung für die Autorität der Regierung und dagegen müsse er jetzt etwas unternehmen. Wichtig zu wissen dabei ist, diese Soldatinnen sind eigentlich nicht dafür da, gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen. Dafür sind sie auch nicht ausgebildet worden. Das ist auch ein Kritikpunkt vom kalifornischen Gouverneur News. Er hat dazu gesagt, dass die Soldatinnen nicht auf amerikanischem Boden eingesetzt werden sollten, um, Zitat, geistesgestörte Fantasien eines diktatorischen Präsidenten, also von Trump, zu erfüllen. Das ist auf jeden Fall das Zitat meines Tages. Ja, und trotz der Soldatin hat sich die Situation auch immer noch nicht so richtig beruhigt. Auch Anfang der Woche gingen die Proteste weiter. Man könnte wahrscheinlich sagen, wegen der SoldatInnen. Am Montag haben Polizistinnen dann damit begonnen, DemonstrantInnen zurückzudrängen. Die haben vereinzelt auch mit Wasserflaschen geworfen und die PolizistInnen setzten dann auch Gummigeschosse ein. Ja, und dass Trump die Soldatinnen nur zum Schutz der Bundesbeamtinnen und für das Bundeseigentum einsetzt, das glaubt der Demokrat Alex Padilla nicht. Der hat erklärt, dass er glaube, dass Trump dadurch von seinen bisherigen politischen Misserfolgen ablenken will. Von denen gibt es ja auch schon ein paar. Denken wir nochmal an seine Zollpolitik, Versprechen, den Ukraine-Krieg zu beenden oder ja irgendwie dieser Streit mit Elon Musk. Einiges los in den USA und wir gucken fast jeden Tag dahin.
Werbung.
Ihr Lieben, habt ihr eigentlich schon mal was vom HAKA-Effekt gehört? Ich buchstabiere es euch kurz, H-A-K-A. Vielleicht ist euch die Marke ja schon mal untergekommen. Zum Beispiel, wenn ihr schon mal das Gefühl hattet, beim Duscheputzen frei durchatmen zu können, wenn die Gläser sauber glänzen oder wenn es auch keinen bitteren Nachgeschmack vom Spülmittel gibt oder wenn Wäsche einfach so richtig frisch riecht, ohne dass man das Gefühl hat, da ist was Künstliches dabei, künstliche Duftwolken zum Beispiel, wenn Hände nach dem Spülen geschmeidig sind und wenn auch Kinder und Haustiere einfach so über dem Boden toben können und ich mir und ihr euch vielleicht auch dann dabei sicher sein könnt, ich habe das richtige Reinigungsmittel verwendet, dann habt ihr den HAKA-Effekt und zwar bei den Produkten von HAKA. Vielleicht habt ihr es in den letzten Monaten schon gehört, ich bin ja auch großer HAKA-Fan. Was bei mir wirklich täglich zum Einsatz kommt, ist der HAKA-Allesreiniger. Weniger ist mehr, weil er viel mit wenig erledigt. Da braucht ihr wirklich nur so wenige Tropfen und ihr habt ein super Putzergebnis. Und genauso ist es, wie ich es gerade schon mit der Wäsche gesagt habe, das Colorwaschmittel von HAKA. Das wäscht fasertief, auch bei niedrigen Temperaturen. Das schützt Farben und ist frei von unnötigen Reizstoffen, besonders hautverträglich. Und dann gibt es ein Lieblingsprodukt von mir und das ist die Euterpflege. Damit creme ich mir wirklich fast alles ein. Füße, Hände, Körper und das liebe ich einfach nur. Wenn ihr also auch diesen HAKA-Effekt spüren wollt, also dieses gute Gefühl nach dem Putzen und Waschen, wenn alles frisch und sauber ist und ihr wisst, ihr habt das Richtige benutzt und euer Zuhause strahlt, die Wäsche frei von Duftstoffen ist und die Haut sich einfach nur wohlfühlt, dann kann sich auch euer Gewissen wohlfühlen, dann seid ihr hier gerade genau richtig, denn ich habe was für euch. Ihr bekommt mit meinem Code INFORMANTIN15 15% auf das gesamte Sortiment von HK. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem guten Gefühl auf der Haut, in der Luft, im Kopf. Und alles Weitere dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Zurzeit gibt es wieder eine Debatte über die Wehrpflicht. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Ich kann mich noch gut an die Wehrpflicht erinnern in meiner Jugend. Könnt ihr jetzt ja sagen, so lange ist sie nicht her, aber irgendwie dann schon, weil damals gab es eben noch die Wehrpflicht, die es heute nicht mehr gibt. Da ist man entweder zum Militär gegangen oder man hat den Kriegsdienst verweigert und hat dann Zivildienst gemacht. Die Wehrpflicht galt in Deutschland zwischen 1956 bis 2011 und ab dem 1. Juli 2011 wurde sie dann ausgesetzt, aber nie ganz abgeschafft. Da könnt ihr euch ungefähr denken, wann ich Abitur gemacht habe. Genau, 2010. Ja, und über diese Pflicht wird gerade wieder diskutiert, denn durch die Bedrohung durch Russland will die NATO in den Ausbau ihrer Verteidigungsfähigkeit investieren und dazu zählt eben auch die Zahl der Soldatinnen irgendwie zu erhöhen. Und Deutschland sagt jetzt, ja, wir wollen auch irgendwie verteidigungsfähiger werden. Und beim Treffen der NATO-VerteidigungsministerInnen Anfang Juni, da hat Pistorius dann gesagt, dass die Bundeswehr bis 60.000 zusätzliche Soldaten benötigt. Die Frage, die man sich da einfach nur stellen kann, ist, ja, woher soll die denn jetzt kommen? Wollen wir die backen? Ja, da kommt natürlich das Thema Wehrpflicht ganz heiß wieder daher, denn das ist ja ein einfaches Mittel dafür, dass Menschen sich eventuell dafür wieder interessieren können. Im Koalitionsvertrag steht ja auch, dass die allgemeine Wehrpflicht nicht wieder aufgenommen werden soll. Sie haben erklärt, dass sie einen neuen, attraktiven Wehrdienst schaffen wollen, der zunächst auf Freiwilligkeit basieren soll. Was sie damit genau meinen, das erklären sie auch nicht so weiter. Aber das soll eben dann dazu führen, dass Leute sich wieder dafür begeistern können. Ja, diese Vorgehensweise wird aber auch in den eigenen Parteien kritisiert. Zu den bekanntesten Kritikern gehört der CDU-Politiker Daniel Günther und auch Norbert Röttgen. Der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, Daniel Günther, der hat gesagt, dass für diese 60.000 zusätzliche Soldatinnen der freiwillige Wehrdienst nicht ausreiche. Zum freiwilligen Wehrdienst hat sich auch ein Sprecher des Verteidigungsministeriums geäußert und gesagt, ja, also die Bundeswehr, die hat ganz schön viele Freiwillige und eigentlich so viele wie die letzten 10 Jahre nicht mehr. Da brauchen wir gar nicht so viele neue, wir brauchen welche, die hier arbeiten. Ja, und auch Norbert Röttgen als Außenpolitiker der CDU hat sich für eine Wehrpflicht ausgesprochen. Er hat erklärt, dass die Wehrpflicht durch die sicherheitspolitische Lage in Russland kommen müsse. Und auch aus der SPD, da gibt es einige Stimmen, zum Beispiel der SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, der sagt, Leute, wir brauchen genügend Ausbildungsplätze, dazu fehlen uns gerade die Kapazitäten, aber dann müsste es kommen. Ja, mal schauen, ob die Wehrpflicht demnächst wieder kommt. Wir reden drüber. Worüber wir heute auch reden, ist der Verfassungsschutzbericht von 2024. Der wurde diese Woche, gestern, vom Bundesinnenminister Dobrindt vorgestellt und wir hören ihm mal kurz zu.
Herzliches Grüß Gott und herzliches Willkommen. Vielen Dank, dass wir heute zusammenkommen können und den neuen Verfassungsschutzbericht für 2024 gemeinsam mit dem Vizepräsidenten Sinan Seelen vorzustellen. Der Verfassungsschutzbericht, der gibt uns Auskunft darüber, wie sich im letzten Jahr die Angriffe auf unsere freiheitliche Ordnung, auch die Angriffe auf unsere Art und Weise zusammenzuleben, verändert haben. Der Verfassungsschutzbericht 2024 spricht im Detail darüber, wie sich Spionage- und Sabotagehandlungen und Desinformation verändert haben, wie sich Gewalttaten und Bedrohungen durch Extremisten, Rechtsextremisten und Linksextremisten verändert haben und wie auch islamistische Anschläge, Gewalttaten und Bedrohungen sich entwickelt haben. Darf vorausschicken, dass die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland fast täglich Angriffen ausgesetzt ist. Und für uns ist es bedeutend wichtig, dass unsere Sicherheitsbehörden wachsam und wehrhaft auch darauf reagieren können. Deswegen ist der Verfassungsschutz unverzichtbar. Er bildet ein Frühwarnsystem.
Ja, wir schauen noch mal ein bisschen genauer hin. Der Bericht, der hat festgestellt, dass beispielsweise mehr als 50.000 Menschen als rechtsextrem eingestuft werden. Das sind so viele wie noch nie zuvor. Im Jahr davor lag die Zahl noch bei 40.600. Innenminister Dobrindt hat erklärt, dass er diese Zahl ganz schön erschreckend findet. Gleichzeitig ist auch die Zahl an gewaltorientierten Rechtsextremistinnen von 14.500 auf 15.300 gestiegen. Auch die Anzahl an rechtsextremistischen Gewalttaten und Straftaten ist im Vergleich zum Vorjahr um 47% gestiegen. Das ist also die Hälfte, einmal draufgekloppt, von 26.000 auf rund 38.000. Ja, zu den meisten dieser Straftaten gehören Brandstiftung, Körperverletzung und es sind auch 6 versuchte Tötungsdelikte dabei. Gleichzeitig wird aber auch deutlich gemacht, dass immer mehr die LGBTQ-Szene zum Ziel von rechtsextrem geworden ist, vor allem Christopher Street Days. Dobrindt hat erklärt, dass es für Sicherheitsbehörden besonders herausfordernd sei, wenn sich TäterInnen in der Szene selbst radikalisieren, ohne dass sie Kontakt zu schon bekannten rechtsextremen Gruppen haben. Auch der Linksextremismus, der wird natürlich im Bericht erwähnt, ist im Vergleich zum Jahr davor um 2,7% gestiegen. Insgesamt sind das 5.900 Taten, vor allem Sachbeschädigungen. 38 Personen werden als linksextrem eingestuft, darunter 11.200 als gewaltorientiert. Gleichzeitig steigt laut Bericht aber auch die Gefahr von digitaler Sabotage seit dem russischen Angriffskrieg. Auf eine Sache möchte ich euch hier ganz gerne aufmerksam machen. Linksextremismus und Rechtsextremismus. Ich habe viele Schlagzeilen gelesen, die ungefähr lauteten, zum Beispiel bei der Tagesschau, mehr Bedrohung von rechts und links. Das stimmt, die Zahlen sagen, ist gestiegen auf beiden Seiten. Einmal um die Hälfte und einmal um ein paar Prozentpunkte. Ja, und man kann sagen, Gewalt muss verurteilt werden, egal wo sie herkommt. Da können wir uns wahrscheinlich drauf einigen. Vor allem dann, wenn die Demokratie gefährdet ist und die Werte, für die wir einstehen. Nur, wenn wir jetzt über Bedrohung von rechts und links reden, dann stimmt das, wie gesagt. Aber wir sollten die Relationen im Blick behalten. Und die sagen, die größere und häufigere Gefahr für unsere Demokratie geht immer noch und immer wieder von Rechtsextremismus aus. Und das vor allem für die Menschen, die in dieser Demokratie leben. Und zuletzt die Good News. Wir schauen nach Vietnam. Nach über 3 Jahrzehnten hat die kommunistische Regierung in Vietnam die gesetzliche Begrenzung der Kinderzahl abgeschafft. Künftig dürfen Familien selbst entscheiden, wie viele Kinder sie bekommen. Ja, vorher war das nämlich nicht so. Die Geburtenrate lag 2024 bei nur noch 1,91 Kindern pro Frau und damit deutlich unter dem Niveau, das nötig wäre, um die Bevölkerungszahl stabil zu halten. Ziel der Neuregelung ist es jetzt, den demografischen Wandel entgegenzuwirken. Besonders in Großstädten wie Hanoi und Ho Chi Minh Stadt sind die Geburtenzahlen zuletzt so stark gesunken, unter anderem wegen steigender Lebenshaltungskosten. Und ich finde, es ist eigentlich immer das Beste, wenn Menschen selber entscheiden können, wie viele Kinder sie haben möchten, ob sie überhaupt Kinder haben möchten und alles. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch, über jede Kritik, jede Anregung, alles, was ihr so dabei habt. Und dann freue ich mich besonders, wenn ihr den Podcast abonniert. Drückt auf die Abo-Glocke und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.